SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Fast 8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung. Sie sitzen im Rollstuhl, haben eine Prothese oder weichen in irgendeiner anderen Art von der körperlichen Norm ab. Sich modisch zu kleiden ist für sie schwierig, denn entweder passt die Kleidung nicht zu ihren Bedürfnissen oder, wenn sie extra für sie gefertigt wurde, sogenannte Reha-Mode, ist nicht schick. Josephine Thurm wollte das ändern und hat das Modelabel MOB gegründet. MOB, M-O-B, steht für Mode ohne Barrieren. Und darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem. Josephine Thurm, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Sie sind uns von zu Hause zugeschaltet, wir hören uns also nur, wir sehen uns nicht. Was tragen Sie heute?
Ui, dadurch, dass ich jetzt zu Hause bin und im Homeoffice und absoluten Stress, muss ich zugeben, sitze ich gerade im Jogginganzug da.
Aber wie wichtig ist es Ihnen, modisch gekleidet zu sein?
Mir ist es schon sehr wichtig, beziehungsweise immer so, wie ich mich fühle, so möchte ich mich natürlich auch gerne ankleiden. Heute, muss ich sagen, war echt so ein Tag totales Chaos. Da war der Jogginganzug doch die leichteste Option. Und ja, aber ich achte schon drauf.
Wenn Sie nicht im Homeoffice sitzen?
Wenn ich nicht im Homeoffice sitze, setze ich mich schon ganz gerne mit Kleidung auseinander und schaue, was ich anziehen kann. Ich habe halt auch immer unterschiedliche Phasen. Mal ist man die absolute Schwarzphase, dann die komplette bunte Phase. Also schon sehr nach Stimmung, muss ich sagen.
Dieses Bedürfnis, sich modisch zu kleiden oder auch nach Stimmung zu kleiden, haben natürlich auch Menschen mit einer Behinderung. Und warum es so schwierig für sie ist, passende Kleidung zu finden, die auch ihren Bedürfnissen gerecht wird. Und was ihr Modelabel MOB anders macht, darüber sprechen wir heute Abend. Frau Thurm, welche Barrieren hat denn eine Kollektion, die nach der körperlichen Norm entworfen wurde, also für einen Menschen, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt?
Ja, als allererstes fällt mir immer das Verschlussthema ein. Also gut, es kommt natürlich auch immer darauf an, Rollstuhlnutzerin ist ja nicht gleich Rollstuhlnutzerinnen, da gibt es auch wieder Unterschiede. Aber Verschlüsse sind schon mal eine absolute Barriere. Also Knöpfe zum Beispiel oder Reißverschlüsse, die man selber einfädeln muss. Dann fällt mir aber auch der Schnitt ein. Die Schnitte sind sozusagen immer nur für stehende Personen optimiert. Also man geht gar nicht von einem sitzenden Design aus. Das heißt, wenn ich sitze, dann fällt ja die Klamotte ganz anders. Das beste Beispiel für mich ist immer die Winterjacke. Man kann sich schon vorstellen, wenn ich mich irgendwie wohin setze und habe meine dicke Winterjacke an und sitze, merke ich schon, irgendwie passt das nicht so richtig, ne? Also man fühlt sich so, vorne hat man so eine Stoffwulst hängen, es ist irgendwie spannend irgendwie. Bewegungsfreiheit spielt eine ganz große Rolle, zum Beispiel bei den Oberarmen, wenn ich mich natürlich bewegen muss. Dann auch Stoffe, dass sie zum Beispiel weich fallen. Elastananteil ist zum Beispiel wichtig. Also das ist ein ganz, ganz großes Feld.
Das heißt, was muss inklusive Mode dann leisten? Also wie setzen Sie zum Beispiel die Bedürfnisse nach Kleidung, die im Sitzen passt, um in Ihren Kollektionen?
Genau, also wir fangen erstmal an, schon beim Entwerfen ganz anders herum. Also das heißt, wir gehen von der sitzenden Position aus und entwerfen dann sozusagen einmal das Design für den Rollstuhlnutzer, für die Rollstuhlnutzerin und dann für die stehende Person. Also man muss bei uns dazu sagen, wir machen auch inklusive Mode. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur Mode für Menschen mit Behinderungen, sondern wir bieten 2 Schnitte an, beziehungsweise auch 3. Wir haben auch ein Unifit, was für beide passt. Und dadurch, dass es natürlich so viele unterschiedliche Arten von Behinderungen gibt, muss man auch sagen, es ist fast schwierig, komplett alles in eine Klamotte reinzupacken. Das haben wir am Anfang versucht, aber da stößt man auch mal ein bisschen an seine Grenzen. Also bestimmte Leute kommen wieder mit dem einen nicht klar, womit eine andere Person besser klarkommt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber das, was wir jetzt verwenden, sind zum Beispiel Magnetverschlüsse bei Blusen oder Hemden. Da verwenden wir zum Beispiel ein ganz tolles Verschlusssystem aus Österreich. Das ist nicht mehr vergleichbar mit den früheren Magneten, dass das irgendwie die Waschmaschinen kaputt macht, die Elektronik vom Rollstuhl. Dann schauen wir, dass alle unsere Materialien halt Elastananteil zum Beispiel haben. Dann, dass die Ärmellängen sind oft kürzer geschnitten, dass es nicht an den Rollstuhlrädern schleift. Oberteile sind hinten länger, vorne kürzer geschnitten. Unsere Hosen zum Beispiel haben keine Gesäßtaschen und auch so keine Seitentaschen erstmal. Man kann aber sich das bei uns alles modular zusammenstellen. Hm. Wir machen sozusagen auch für jede Kundin bei uns auch sozusagen auch die Extraanfertigung. Also das bieten wir dann auch nochmal an, zusätzlich zu dem.
dass die Taschen, die hinteren Taschen an der Hose fehlen, beziehungsweise die Nähte flach sind, das hat nicht nur den Grund, dass die Taschen da eigentlich völlig unnütz sind, sondern es hat auch gesundheitliche Gründe.
Genau, das hat was mit Druckstellen zu tun, also im medizinischen Bereich Dekubitus. Für viele Leute ist es total unangenehm, so lange auf diesen Taschen zu sitzen. Also jetzt auch nur das Beispiel auch Homeoffice, also für uns alle. Ich weiß, wir hatten jetzt ganz viele Kundinnen, die haben sich jetzt unsere Hosen bestellt, weil sie nicht mit der Jogginghose rumlaufen wollen, aber sozusagen die ganze Zeit zu Hause sitzen müssen und es halt auch einfach viel, viel bequemer ist. Also wir versuchen uns, so gut es geht, an alle Ansprüche anzupassen, haben aber schon auch standardisierte Produkte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also Ihr Label Mob versteht sich als inklusives Label, das heißt, Ihre Mode ist nicht ausschließlich für Menschen mit Behinderung. Welche Vorteile haben denn Designlösungen für Rollstuhlfahrer, für Nicht-Rollstuhlfahrer?
Och, da gibt es ganz, ganz viele. Ich muss sagen, ich lerne auch jeden Tag neue dazu, also zum Beispiel die Bluse mit Magnet. Wenn ich zum Beispiel jetzt einkaufen gehe, shoppen gehe, ne, Klamotten anprobieren, man hat Make-up drauf, Haare sind gemacht. Wenn ich jetzt ein T-Shirt ziehe, ich andauernd immer über den Kopf drüber, eine Bluse mit Magneten, die klackt auf und klackt dann wieder zu. Das ist ja normalerweise, ist ja eine Bluse dann immer total umständlich, mit den Knöpfen sich das dazu zu machen. Und das ist zum Beispiel wunderbar. Oder ich habe eine Hose, die ist teilbar. Also das heißt, die kann ich als kurze Hose tragen und als lange. Das mache ich auch wieder durch die Magnete. Und dadurch kann ich jetzt auch, wenn das Wechselwetter draußen ist, kann ich halt schnell umswitchen. Bei 25 Grad tagsüber habe ich meine Kurzhose an, am Abend ist sie wieder lang. Da gibt es unendlich viele Sachen und deswegen macht das auch so Spaß, sich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Also wir selber entdecken auch jedes Mal neue Sachen und ich höre von unterschiedlichsten Leuten die unterschiedlichsten Geschichten, was jetzt ihr Lieblingsvorteil ist an dieser Klamotte.
Making Kin heißt ihr Motto, also Kin im Sinne von Sippschaft.
Genau.
Erklären Sie mal, wer ist diese Sippschaft?
Diese Sippschaft sind, das ist bei uns ganz viel. Also die Sippschaft besteht bei uns einmal aus den Rollstuhlnutzerinnen, das besteht aber auch aus den Designerinnen, die bei uns dabei sind, aber auch aus Angehörigen. Die Sippschaft ist aber auch Pflegepersonal, aber auch unser Philosoph, der mit dabei ist. Oder wir machen dann mit Künstlerinnen auch wieder viel zusammen. Also das ist ein ganz breites Feld, mit denen wir zusammenarbeiten.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf Ihre Kleidungsstücke, auch von nicht nur denen, die den Nutzen daraus ziehen, dass sie im Rollstuhl sitzen, sondern Sie haben es gerade auch erwähnt, also die Designerinnen, das Pflegepersonal, die alle zur Sippschaft gehören?
Also ich muss sagen, dass die Reaktionen durchweg positiv sind. Die sind total unterschiedlich. Also bei den Designerinnen ist jetzt zum Beispiel, geht es in die Richtung, ah super, wir wollten jetzt, wenn wir jetzt auch zusammenarbeiten, das interessiert uns total, weil wir zum Beispiel solche Sachen nicht in unserem Studium gelernt haben, in unserer Ausbildung. Das heißt, wir können uns für ein ganz neues Thema sensibilisieren. Bei Pflegepersonal ist es so, die sind auch dann total begeistert, weil es natürlich dann für sie, also es hat ja auch diese Effekte, die sich wirklich nicht mehr selbstständig an- und auskleiden können und das nur eine assistierende Person nur noch machen kann. Heißt das auch durch diese Magnetknöpfe oder durch die Schnitte, durch das viel einfacher Anziehen, ist es halt gesundheitsschonend, man spart Zeit, also man nimmt auch nicht so eine merkwürdige Körperhaltung ein, wenn man das manchmal merkt, wenn man jemanden anzieht, wenn man sich da so total verkrampft. Also das heißt, das bringt der Pflege auch was. Also durchweg positiv, muss ich sagen.
Mode ohne Barriere, kurz MOB, so heißt das Label von Josephine Thum, die mein Gast heute Abend ist. Frau Thum, Sie sind von Hause aus keine Designerin, sondern kommen aus der Pflege. Sie sind ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin, haben soziale Arbeit in Nürnberg studiert, ihren Master in Wien gemacht und Sie haben eine ältere Schwester, die im Rollstuhl sitzt. Welche Rolle hat sie bei der Entscheidung gespielt, MOB zu gründen?
Ja, also das war natürlich mein Hauptmotivator, muss ich sagen, oder Hauptmotivationsgrund. Sie ist 6 Jahre älter als ich und wir sind natürlich auch zusammen aufgewachsen, aber sie hat halt schon eine schwere Behinderung, das heißt also, sie kann sich nicht selber ankleiden und auskleiden. Und umso älter sie wurde, umso schwieriger ist das dann auch geworden. Und dann ist irgendwann, meine Mom hat dann entdeckt, dass es natürlich sowas gibt wie barrierefreie Mode. Beziehungsweise, ich nenne das jetzt barrierefreie Mode. Damals war mir immer nur der Begriff der Reha-Mode bekannt. Und kam sie dann damit an und hat mir das mal gezeigt. So eine spezielle Jacke für den Rollstuhl. Und ich fand das so erstmal von der Funktion her total faszinierend. Und das hat den Pflegealltag total erleichtert.
Aber allerdings, es sah nicht gut aus.
Nee. Nein. Also beziehungsweise, ich habe mir dann gedacht, so, oh, das ist aber cool. Und dann habe ich natürlich mal so geschaut und natürlich gegoogelt, dann guckt man so, was gibt's denn so? Und das war, also ich war total schockiert. Also ich bin halt, entweder bin ich nur auf so Seniorinnen-Seiten gekommen oder irgendwie, man hat halt so gedacht, okay, also das Behinderung, das existiert angeblich nur so Ü70, ich weiß es nicht. Und es war aber auch, also wie gesagt, was auch ein Problem von mir war, ich fand es relativ hochpreisig, also beziehungsweise hat halt was gekostet. Und es war aber auch für den Preis so nicht so gut verarbeitet und auch Materialien. Also ich finde halt, wie gesagt, das ist eine junge Frau. Und da habe ich mir gedacht, wenn es da so wenig Auswahl gibt und alles immer so total defizitorientiert, also so, dass es so Behinderung ist, das einzige Merkmal, was der Person zugeschrieben wird. Da gibt es nichts drumherum, da gibt es irgendwie nichts Cooles, Stylisches. Das ist keine Klamotte, wo ich mir irgendwie sagen würde, boah, das hätte ich jetzt auch total gerne. Und das hat mich total verärgert, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, dass es noch so altbacken alles ist. Ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, okay, ja, ich studiere Mode, das habe ich dann aber nicht gemacht, habe dann erstmal weiter im aktivistischen Bereich gearbeitet und dann gab es eine Wirtschaftsförderung hier in Wien und dann habe ich gedacht, oh, ich bewerbe mich jetzt mit der Idee, ich mache das jetzt einfach selber und dann ja. Haben wir das einfach gemacht.
Es ist ja das eine, einen Missstand festzustellen, ihn selbst beheben zu wollen, aber was ganz anderes. Also Sie haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn es keine modische Kleidung für Menschen mit Behinderung gibt, mache ich sie halt selber.
Genau.
2019, gemeinsam mit Johann Xöllpointner haben Sie Mob gegründet. Ihr Geschäftspartner ist von Hause aus Betriebswirt und Marketing-Spezialist, aber auch kein Designer.
Auch kein Designer, nein.
Wie sind Sie dann da rangegangen an die Idee als Branchenfremde?
Naja, also ich finde, es ist eigentlich gar nicht notwendig, dass man Designerin ist. Also, ne? Also natürlich, wir arbeiten halt mit Designerinnen zusammen. Und das, finde ich, ist auch der Schlüssel zum Thema. Weil es ist natürlich, weil es so ein großes Thema ist und so ein breites Thema. Und gerade das Thema Behinderung, das ist halt alles noch total medizinisch. Um da auch weiter fortschrittlicher zu denken und dann den Blick auf Behinderung einfach zu ändern, ist es einfach total notwendig, ein anderes Arbeiten anzugehen. Also das heißt, transdisziplinär zu werden, zu sagen, man, natürlich ist es total wichtig, die Pflege und die Medizin auch mit einzubeziehen bei bestimmten Sachen. Aber genauso wichtig ist es auch, Designerinnen zu haben und aber auch richtig die Dinge zu vertreiben und zu vermarkten. Also wir natürlich von Mob, wir sind halt hauptsächlich für den Vertrieb und fürs Marketing zuständig. Also um auch wirklich diese Personengruppen zu erreichen, was eine Designerin mit ihrer eigenen Power gar nicht so hinbekommen wird. Und das ist auch wieder so der Kinngedanke, so ist man viel, viel stärker und wir können uns mit Designerinnen austauschen. Aber wir entwickeln ja auch zusammen mit den Rollstuhlnutzerinnen und so gibt sich dann das Kleidungsstück.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wie sind Menschen mit Behinderung dann in der Entwicklung der Kleidungsstücke mit einbezogen?
Von Anfang an. Also das war jetzt bei uns auch so, wo wir das jetzt gestartet haben, das 2019. Mit der Firma, bin dann losgegangen und habe Leute gesucht, Rollstuhlnutzerinnen, also einige kannte ich auch schon, aber habe auch einfach angeschrieben und da war die erste Frage, welches Kleidungsstück sollten wir zuerst produzieren? Welches gibt es noch nicht? Oder was wünscht ihr euch? Und daraus ist unsere erste Kollektion entstanden. Und
das was war auch, das erste Kleidungsstück?
Das erste Kleidungsstück war tatsächlich ein Hemd. Also das ist natürlich durch diese Magnetverschlüsse und ein Kleid ist entstanden. Das war auch was. Also bei dem Kleid, da gab es auch eine schöne Geschichte dazu. Da kam dann eine Rollstuhlnutzerin auf mich zu und hat gesagt, ich wünsche mir unbedingt ein Kleid, weil ich gehe bald auf den Ball. Und dann musst du dir so vorstellen, da ist jemand, den finde ich ganz gut. Und ich habe dann aber auch einen Assistenten. Und normalerweise kann ich mir Kleider immer nicht selber auf und zu machen. Jetzt will ich aber auch gerne was mit dem dann später haben. Und du kannst dir vorstellen, ich möchte nicht, dass mir dann der Typ das aufmacht, beziehungsweise meinen Assistenten dabei haben, der mir mein Kleid öffnet. Also ich möchte mein Kleid selber öffnen. Und so ist dann sozusagen auch dann dieses Kleid entstanden, was man sich halt selber öffnen kann. Und wenn man auf Toilette geht, dass das halt nicht irgendwie alles dann so hängt, sondern man konnte dann das mit Magneten dann oben an der Schulter befestigen. Also es hatte ganz viele Features, dieses Kleid.
Ist aus der Geschichte was geworden?
Nein, da ist leider nichts draus geworden. Ach, aus dem
schade.
Mann. Aber es ist eine gute Geschichte auch für diese Vorstellung, auch was Sexiness bedeutet. Das heißt, sie wollte das halt auch alles selber machen. Ja, so, genau.
Nun ist es in der Modebranche ja so, dass man mit einer neuen Kollektion auf eine Modemesse geht, dass man eine Schau macht und die neuen Stücke präsentiert. Wie haben Sie Ihr Label bekannt gemacht?
Also wir machen unser Label bekannt halt tatsächlich bei den Leuten, die unsere Zielgruppe ist. Also unsere erste Veranstaltung war hier in Wien gewesen. Da hatten wir einen Showroom, hatten wir das präsentiert, barrierefreies Shoppen. Aber wir sind jetzt gerade tatsächlich so, dass wir in viele Institutionen fahren. Wir machen viele Hausbesuche und das ist unsere Arbeit. So machen wir das gerade bekannt. Also das ist auch der Weg, wo wir merken, da kommen wir auch bei Menschen an, die sonst uns nicht mitbekommen würden.
Und Sie vertreiben Ihre Mode auch online über eine sehr stylische Internetseite, wie ich finde. Und der Kunde oder die Kundin kauft verkauft da auch nicht von der Stange, sondern kann die Stücke dann auf seine oder ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen. Ist das nicht auch kostenintensiv? Also was muss man zum Beispiel für eine Hose Rollmodell von Mob in etwa hinblättern?
99 Euro. Das finde ich dafür, dass wir in Wien produzieren und dafür, dass die Längenänderung alles also inkludiert ist, finde ich, das ist das ein fairer Preis.
Übernimmt da eigentlich auch die Krankenkasse einen Teil der Kosten?
Genau, also in Deutschland, glücklicherweise, das ist in Österreich nicht so, die also übernehmen die Kleidungsstücke zum Teil, also weil die haben schon gesagt, dass sie das als Hilfsmittel anerkennen, also das ist Jacken und Fußdecke. Es kommt natürlich immer auf den Vertrag auch an, was man mit der Krankenkasse in Deutschland hat. Für Fußdecke gibt es aber generell eine Pauschale in Deutschland, das sind 125 Euro, und Jacken muss man einreichen. Und da helfen wir auch, beziehungsweise haben wir da auch Sanitätshäuser in Deutschland, mit denen wir kooperieren und die dann auch Hilfestellung geben.
Die Modebranche orientiert sich beim Entwerfen ihrer Kollektion am Durchschnittsmenschen, beziehungsweise an dem, was sie für einen Durchschnittsmenschen hält. Also groß, schlank, Männer mit breiten Schultern und schmaler Taille, Frauen mit den Modelmaßen 90, 60, 90. Die wenigsten passen in diese Norm. Am allerwenigsten Menschen mit Behinderung. Für die Josephine Thom mit ihrem Label Mob Mode ohne Barrieren produziert. Frau Thom, man muss ja nicht unbedingt im Rollstuhl sitzen, damit einem die genormte Hose von der Stange nicht passt. Läuft da eigentlich nicht grundlegend was falsch in der Modebranche?
Ja, also wie gesagt, natürlich muss man nicht unbedingt im Rollstuhl sitzen, damit einem die Kleidung nicht passt. Aber so prinzipiell, ja, also die Modewelt versucht einem immer vorzuleben, dass sie ganz divers ist und auf alle Körper achtet. Aber es ist halt dann, das ist halt immer reine Marketingstrategie. Mm. Aber in den Kleidungsstücken spiegelt sich das, ja, selten wieder.
Ich musste vor kurzem sehr über ein Zitat lachen. Es hat auf den ersten Blick nichts mit Inklusion zu tun, aber mit einer Haltung in der Modebranche. Ja. Und zwar hat Donatella Versace auf der Fashion Show in Paris gesagt, sie habe sich während der Pandemie viel mit Achtsamkeit auseinandergesetzt und verarbeite deshalb jetzt Heilsteine in ihrer aktuellen Kollektion. Also okay. Wokeness als schmückendes, aber nutzloses Accessoire. Ja. Was sagt das über die Modebranche aus?
Da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt gerade überfragt. Also ich muss dieses Zitat jetzt, glaube ich, gerade erstmal verarbeiten.
Das haut einen um, oder?
Das haut einen um, beziehungsweise was sagt das über die Menschen aus, die diese Mode machen?
Nun ist Versace ja auch eine etablierte Marke des Luxussegments. Ja. Also wie wird denn sonst in der Modebranche über Nachhaltigkeit, über Diversity, über Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen diskutiert?
Ich weiß nicht, ob da wirklich richtig drüber diskutiert wird. Also das Einzige, was mir halt tatsächlich auffällt, ist, dass halt alles, entweder ist es so Greenwashing oder halt auch mit Diversity, dass man halt versucht, seine Kampagnen damit aufzupeppen. Auch Rollstuhlnutzerinnen rollen über die Laufstege. Aber dass ich da mal irgendwie eine Tendenz spüre von, man überlegt sich das vielleicht auch in sein Kleidungsstück. Vielleicht Plus Size ist jetzt das Einzige, das sieht man jetzt vielleicht auch gut nachhaltig auch, aber da ist jetzt auch die Frage, was ich jetzt schon gehört habe, ist, wenn man recycelte PET-Flaschen verwendet, werden die extra dafür produziert, dass ich die recyceln kann. Also, und gerade so große Firmen haben ja, können ja eigentlich zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit viel, viel einfacher umgehen als jetzt eine kleine Firma. Mhm. Mir fällt das immer wieder auf, wenn wir zum Beispiel Stoffe kaufen möchten, als kleine Firma hat man total die Schwierigkeiten, sich nachhaltige Stoffe zu besorgen, weil es dann erst ab, keine Ahnung, 5000 Metern losgeht und drunter braucht man erst gar nicht irgendwie anzukommen. Also das ist auch immer so ein ganz schwieriges Thema.
Welche Labels außer Ihrem haben denn überhaupt inklusive Mode in Ihrem Sortiment?
Also ich kenne zum Beispiel Berliner Modelabel auf Augenhöhe. Die machen speziell Mode für Kleinwüchsige. Das fällt mir jetzt sofort ein. Sonst im deutschsprachigen Raum gibt es ansonsten ja Rollstuhlmodefirmen, aber dass jetzt so ein inklusiver Ansatz ist, dass man jetzt sagt, so dass man das für beide macht, ist da jetzt nicht. Das ist bei auf Augenhöhe auch anders. Da überschneidet sich auch einiges so von den Ansätzen. Und ansonsten hört es halt dann im deutschsprachigen Raum meines Erachtens schon auf. Dann geht es halt dann rüber, dass man dann, ja, also in London gibt es Firmen, Reset zum Beispiel, die mir jetzt sofort einfallen, oder im amerikanischen Raum ist die bekannteste Linie, glaube ich, die Tommy Adaptive von Tommy Hilfiger. Das ist so das, was, glaube ich, jedem was sagt. Und die natürlich auch einen inklusiven Ansatz haben, weil sie ja beide Linien auch mit dabei haben.
Das ist eine große Firma. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auch welche sich engagieren in diesen Bereichen.
Ja, die machen das seit ein paar Jahren, hatten angefangen mit Kinderkleidung und jetzt geht es auch in die Erwachsenenkleidung.
Genau. Sie beraten mittlerweile auch andere Labels und halten Vorträge. Was geben Sie dabei anderen ModemacherInnen mit auf den Weg?
Naja, also überhaupt, dass man keine Angst davor haben muss, dass natürlich auch auch was Funktionales, wunderschönes, zeitgemäßes Design werden kann. Und dass das auch eine total neue, also meines Erachtens so gerade so Funktionen können immer so einen kreativen Prozess auch sehr anregen. Und das versuchen wir dann immer, dass halt Leute anfangen halt umzudenken und wie gesagt, nicht nur das Kleidungsstück vielleicht halt auf eine stehende Person, sich aber auch auf eine sitzende Person zu überlegen, wie kann ich das da anpassen oder beziehungsweise könnte ich meine Kollektion zum Beispiel erweitern. Genau.
Wie werden Ihre Ratschläge angenommen?
Also ich habe jetzt bis jetzt noch keine Designerin, dass die jetzt dann da weitergemacht hat in diesem Bereich. Aber ich weiß, dass viele so Einzelanfertigungen machen und also die meisten finden das total interessant. Also es ist natürlich auch, ich finde, es ist halt ein total spannender Bereich, aber es ist doch gleichzeitig ein schwieriger Bereich. Also ich glaube halt gerade, weil er natürlich auch so schwierig ist, also schwieriger ist, das Ganze zu standardisieren. Und auch weil natürlich neben dem, dass man halt gleichzeitig diese Kleidung entwirft, dass man das aber auch natürlich auf einem bestimmten Weg auch barrierefrei vertreibt. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Und ich glaube, das ist für die meisten dann eher die Hürde, dass man sich dann sagt, wie setze ich das dann um? Die Idee ist zwar da, aber wie fange ich jetzt an, das zu verbreiten?
Sie haben das gerade schon erwähnt. Sie versuchen möglichst nachhaltig Ihre Kleidungsstücke zu fertigen. Die eine Hürde, dass Sie solche Stoffe halt schwierig bekommen, haben Sie gerade schon genannt. Unter welchen Bedingungen wird Ihre Mode noch hergestellt?
Also wir produzieren in Wien, also direkt auch vor Ort. Das ist schon, glaube ich, mehr als nachhaltig. Also wenn man direkt hier ist und bis jetzt liefern wir auch nur nach Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht so weite Lieferwege und alle sind ordentlich angestellt. Ein ordentliches Anstellungsverhältnis. Ja, und wir produzieren halt sehr wenig auf Lager. Also wir machen wirklich dann auf Bestellung. Also wir haben einen kleinen Lagerbestand, das ist das auch, was dann online ist. Aber die meisten Sachen werden dann doch on demand genäht.
Mode ist politisch, sagen Sie.
Ja.
Inwiefern?
Naja, also ich finde halt schon, dass Mode halt gesellschaftliche Strukturen verändern kann. Also natürlich halt, dass man halt auf der einen Seite über das Thema der Mode, dass man Barrierefreiheit und Mode zusammendenkt. Das heißt natürlich, das hat in Folge, dass Menschen selbstbestimmter sind, dass sie mehr partizipiert sind, dass der Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft dadurch geebnet ist. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die andere Sache ist, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich, also jetzt Thema Behinderung wieder, dass man vielleicht sich überlegt, auch im Allgemeinen die Modebranche da barrierefreier zu gestalten. Also das heißt, dass Leute mehr Chancen haben, auch am ersten Arbeitsmarkt zum Beispiel in der Mode zu arbeiten und nicht nur, wie es derzeit natürlich auch viel Thema ist, zum Beispiel in Tagesstrukturen günstig für irgendwelche Firmen was zu nähen. Also das ist ja auch in den Werkstätten. Dass ich mir überlege, wie zum Beispiel könnte das Innendesign auch aussehen von Shops, dass die auch viel barrierefreier gestaltet sind. Das finde ich, das sind alles höchst politische Themen, beziehungsweise aber auch Uni-Zugänge zum Beispiel ändern. Wer darf überhaupt Mode studieren? Was lerne ich dort an der Uni? Also zum Beispiel auch Adaptive Fashion ist ja derzeit noch kein, also wird noch nicht in der Lehre angeboten, zumindest nicht jetzt hier im deutschsprachigen Raum, was ich weiß.
Soziale Teilhabe und Mode gehören zusammen, findet mein Gast heute Abend, Josephine Thom. In ihrer Kollektion, Frau Thom, gibt es auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck, dein Event ist Orsch. Da, spätestens ja. Da merkt man, Mob ist ein Wiener Label.
Ja.
Für alle, die des Österreichischen nicht mächtig sind, was bedeutet dieser Satz?
Dein Event ist Arsch. Es ist natürlich, baut mehr Rampen. Natürlich bin ich da auch die falsche Ansprechpartnerin, weil ich auch absoluter Piefke bin. Das heißt, nicht Wienerisch spreche. Aber das ist entstanden tatsächlich, weil wir waren damals in der Sezession gewesen, zu einer Ausstellungseröffnung. Da wurden wir mit eingeladen, waren mit Teil davon. Und es ist halt einfach, also obwohl die Sezession sich barrierefrei beschreibt, gibt es dort aber auch ziemlich viele Sachen, die nicht barrierefrei sind. Es kommt dann aber oft immer dabei raus, wenn man nicht mit den Betroffenen zusammenarbeitet. Und das heißt so keine elektrischen Türöffner, dann der Fahrstuhl hat da nicht funktioniert und man musste klingeln. Dann steht man da irgendwie 7 Minuten und wartet, bis man ins Museum reinkommt. Und genau, und das ist jetzt eine Institution von vielen, beziehungsweise ein Event von vielen, und das heißt, also dein Event ist scheiße, wenn ich nicht, wenn da keine Rampe ist. Ich komme nicht rein. Genau.
Barrierefreiheit wird ja auch zumeist assoziiert mit Zugängen zu Veranstaltungen, also zu öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Gebäuden mit Treppen, aber ohne Rampe. Aber Barrierefreiheit ist ja noch mehr. Also es zeigt ja auch Ihr Label, das auch Kleidung eine Rolle bei der Barrierefreiheit spielt. Mhm. Wo gibt es noch Barrieren für Menschen mit Behinderung?
Barrieren gibt es zum Beispiel in der Sprache. Also gerade bei so Veranstaltungspolitiken wäre es höchst wichtig, dass man zum Beispiel Texte in leichte Sprache übersetzt oder natürlich, dass man auch Gebärdendolmetsch dabei hat. Architektonisch, kleidungsbedingte Barrieren, Sprachbarrieren, das sind jetzt die Hauptbarrieren, die mir jetzt auch einfallen. Gibt es aber noch viel, viel mehr.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, wie die Modebranche, also eben Kleidung, Inklusion und Sichtbarkeit mehr berücksichtigt?
Naja, also ich würde mir natürlich in erster Linie wünschen, dass wenn ich ein Werbeplakat mache zu mehr Diversity, dann sollte doch das Unternehmen dann auch das berücksichtigen im Shop oder halt auch in der Kleidung, die sie anbietet. Also ich finde, das wäre erstmal so das Wichtigste für mich, weil ich finde es schon ziemlich schwierig, wenn die Themen dann angestoßen werden, aber das dann irgendwie dann nur gemacht wird, damit man irgendwie nach, also es ist natürlich eine Awareness-Kampagne, aber das war es dann halt auch und das finde ich immer total schwierig und ärgerlich, ja, und aber vielleicht auch einfach anzufangen, das in Studiengängen anzubieten, Menschen mit Behinderungen einzustellen im Shop und sich zu überlegen, wie kann man da irgendwie gut miteinander zusammenleben und auch das Modethema zusammen erleben.
Sie haben schon angesprochen, also in der Werbung wird die Diversität oft als, ja, als gutes Vehikel benutzt, um das Unternehmen gut darstellen zu lassen. Da werden halt eben auch Models mit präsentiert, die nicht der körperlichen Norm entsprechen. Mhm. Da scheint ja, auch wenn Sie sagen, das ist noch der Anfang, es ist im Moment halt eben wirklich nur Werbung, aber doch schon ein Bewusstsein entstanden zu sein. Wächst da auch ein Markt?
Also das werde ich schon öfter gefragt. Ich persönlich muss irgendwie sagen, so ein bisschen das Bewusstsein, ja, aber dass der Markt wirklich wächst, finde ich jetzt persönlich nicht. Also es ist natürlich so, dass einem jetzt bestimmte Sachen, also ich merke es jetzt auch mit Mob, dass wir natürlich halt jetzt dann wirklich auch medial ganz gut präsent sind und dass man das Thema dann auch bearbeitet. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt viele Firmen irgendwie mit nachziehen oder beziehungsweise, also mir fällt jetzt nicht wirklich eine Firma ein, wo ich sage, das hat sich jetzt in den letzten Jahren noch total gegründet und das ist jetzt noch irgendwie mit dazugekommen.
Also könnte also, Ihr Unternehmen jetzt nicht einen Schneeballeffekt auslösen?
Nein. Nein, also, das habe ich bis jetzt auch noch nicht beobachtet, muss ich jetzt sagen. Und beziehungsweise, da gibt es ja auch so wahnsinnig viel, was man machen kann. Also ich glaube, wir reißen ein kleines Thema von vielen an. Also da gibt es ja noch so viel, viel mehr. Wie gesagt, Rollstuhlnutzerinnen sind ja auch nicht nur die einzige Gruppe, für die das in Frage kommt. Sie haben es ja vorhin auch ganz am Anfang erwähnt, ob das jetzt Prothesenträgerinnen sind, Menschen mit Frakturen oder mit kognitiven Behinderungen. Also da gibt es ja ein ganz, ganz großes Feld und wir decken gerade mal ein ganz, ganz kleines ab.
Welche Projekte haben Sie sich für MOB für die nahe Zukunft vorgenommen?
Da ist viel im Kopf. Wir haben viele Ideen, also auf alle Fälle natürlich weitere Kooperationen mit Designerinnen, aber auch wirklich langfristig halt zu schauen, dass man auch internationaler wird, also in die Richtung mehr blickt. Und aber auch, ich hätte halt total gerne wirklich einen barrierefreien Showroom. Davon träume ich schon länger.
Den wird es dann in Wien geben?
Hoffentlich. Oder vielleicht auch in Berlin, weil man muss ja tatsächlich sagen, die meisten unserer Kundinnen wohnen alle in Deutschland.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute dafür. Viel Erfolg weiterhin für MOB.
Danke.
Mode ohne Barrieren. So heißt das inklusive Label von Josephine Thom, die heute Abend mein Gast war. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war John Krohl verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.